Also ich kann jetzt nicht direkt antworten, aber ich kann sozusagen anhaken. Mir geht eine Bemerkung durch den Kopf, die vor wenigen Tagen ein junger Holländer in einer Diskussion vorgebracht hat, um sozusagen mit den Mitteln des gesunden Menschenverstandes, und aber vor allem mit den bordeigenen Mitteln sozusagen einer sozusagen sozialliberalen Ethik die Vertretbarkeit des Cloning zu befürworten. Er steht vor ein paar Tagen, ein junger Mann, in Amsterdam auf und wendet sich an mich und Herrn Safranski, die auf einem ähnlichen Podium dort sitzen, und dann sagt er, was haben Sie denn dagegen, dass wenn ein Paar einen Klon machen möchte? Ja. Verstehen Sie? Ja. Ja. Also in Holland hat es viel länger gedauert, bis die Reaktion kam. Nicht? Also ich habe dann ihm versucht zu erklären, dass nun das Cloning ja nun gerade jenen Zustand der sexuellen Angelegenheiten oder der reproduktiven Angelegenheiten symbolisiert, wo das Paar sozusagen als Bedingung des Kindes außer Kraft gesetzt wird. Und wo sozusagen eine ganz neue genealogische Ordnung gestiftet wird, die man den Begriff sozusagen der radikal monoparentalen Elternschaft umschreiben kann. Also der Monoparentalismus ist eine Entdeckung der Soziologie der 50er und 60er Jahre und kommt aus den USA und stellt fest, dass die Tendenz der modernen Gesellschaft, komplette Familien, das heißt so biparentale Familien auszubilden, immer weiter im Sinken ist und dass im Grunde genommen sozusagen der Tatbestand der alleinerziehenden Mutter bereits sowohl auf der psychologischen Ebene 100% und auf der soziologischen Ebene ungefähr 30% ausmacht. Nicht wahr? Also dieser Begriff fängt nun aber an, eine außerordentliche sozusagen technologische Dramatik anzunehmen, indem nämlich Fortpflanzung aufhört, ein koproduktives Unternehmen zu sein und in dem Wege des Ablegerbildens fortgesetzt wird. Der Ausdruck Klon, man darf vielleicht noch mal kurz daran erinnern, kommt ja von dem griechischen Wort für den Zweig her. Nicht? Also der Mensch bildet gewissermaßen Luftwurzeln aus oder wie eine Trauerweide mit ihren eigenen Zweigen den Boden wieder berührt, bildet an dieser Stelle eine neue sozusagen Kristallisationszelle oder ein neues Wachstumszentrum und lässt an dieser Stelle ein neues Individuum entstehen, ohne dass eine zweite Person interveniert wäre. Damit entsteht eine vollkommen neuartige genealogische Ordnung, indem ich alle Kinder, Zwillingsbrüder oder Zwillingsschwestern ihres Erzeugersubjekts sind. Ja, während wir heute, das entspricht in einer gewissen Weise sehr tief den individualistischen Phantasmen der modernen Gesellschaft, in der dieses antagonistische Zusammenwirken von zwei radikal verschiedenen zu einem gemeinsamen Projekt fast schon wie eine Art kommunistische Zumutung wahrgenommen wird von sehr vielen Individuen. Denn in der alten Ordnung ist ja jedes Kind biologisch gesehen nur sozusagen Halbbruder oder Halbschwester des Erzeugers. Und die andere Hälfte, wenn man so will, die Abenteuerhälfte des genetischen Pools, kommt von einem undurchschaubaren anderen, dem man bislang ungeheuer großen sozusagen biologischen Kredit gegeben hat. Das ging ja früher auch so weit, dass man bei der Brautschau geradezu sozusagen auf energische Komplementärmerkmale geschaut hat, im Interesse einer sozusagen bestimmten genealogischen Idee. Also der imaginäre Status des Cloning, so wie er sich im gegenwärtigen Horizont unserer Wahrnehmungen abbildet, beschreibt ein Vermehrungsphantasma, das ausgeht von einem Individuum, das glaubt sich vom Bedürfnis nach dem Zweiten unabhängig machen zu können und zu wollen und das nicht mehr diesen abenteuerlichen Umweg über die Begegnung sozusagen auch mit dem biologisch Anderen exponieren möchte. Also der Versuch also einer solchen Spiegelbeziehung liegt aber nahe in einer Kultur, in der jedes Zimmer, jedes Individuums des späten 20. Jahrhunderts mit Spiegeln tapeziert ist, die Botschaft von der Möglichkeit der Selbstverdoppelung den Menschen zurückspiegeln. Man darf kulturgeschichtlich daran erinnern, dass der Spiegel im Haushalt der gewöhnlichen Leute eine relativ neue Erfindung ist. Venezianisches Glas war bis ins 18. Jahrhundert ein so hoher Luxus, dass er niemandem zugänglich war. Es gibt eine schöne Szene übrigens in dem Film Les Misérables und in dem Roman Les Misérables von Victor Hugo, wo diese junge, unglückliche Geliebte Studenten, der da in Paris lebt, sich heimlich Zugang zu dem Zimmer ihres Untermieters verschafft, um zum ersten Mal, da schreiben wir aber das Jahr 1850, ja, um zum ersten Mal ihr eigenes Bild im Spiegel zu betrachten. Also ich glaube, dass ein Großteil der heutigen Diskussion aus Konsequenzen dieser noch unverarbeiteten Revolution des Spiegels für die imaginären Selbstverhältnisse der Menschen in diesem Zusammenhang verstanden werden muss und dass eine adäquate Antwort von der philosophischen Seite her eigentlich nur kommen kann, wenn es gelingt, die Gesellschaft in großem Ausmaße zu verwickeln in ein Gespräch über die Begegnung mit dem Anderen und in eine allgemeine Atmosphäre sozusagen von Heterophilie, also einer Liebe zu dem, was nicht das eigene ist, wobei man das Risiko in Kauf nehmen kann, sich wieder bei den ältesten sozusagen platonischen Motiven wiederzufinden. Ich erinnere an die berühmte Diotima-Definition des Eros als dem Verlangen danach, ein Zeugen im Schönen zu vollbringen, nicht? Dieses berühmte Tokos en Kalo.
Ich würde gerne auf die Verbindung hinweisen, die Sloterdijk freigelegt hat zwischen dem Element, ja, als Buchstabe und dem Titel des Romans von Houellebecq, ja, im Elementarteilchen. Ja. Das heißt, ich glaube, eines der Ursachen für den Drüstung auch dieser Roman ausgelöst hat, eben ist er, weil er eben mit den Elementen spielt, im Sinne der Buchstaben des Lebens oder des Sterbens, ja, und damit eben diese Revisionen im Fundament, ja, berührt hat, von denen Sloterdijk gesprochen hat. Der Titel Elementarteilchen betrifft nicht alle Elemente, aber wenn wir jetzt auf ein Element einsteigen, das in der Rezeption, ja, am meisten hervorgestochen ist, nämlich das Element des Sexos, ja, dann handelt er, also das Sex, ja, dann handelt er gerade eben, da stimme ich mit Ihnen überein, von den Bedingungen des Jahres 2000, wo zum ersten Mal Sex keine reproduktionstechnische Notwendigkeit mehr hat. Ja? Früher musste man immer um die menschliche, dem Anthropos sozusagen Unsterblichkeit zu verleihen, musste man ihn sozusagen zeugen. Man konnte nicht als Einzelner unsterblich werden, aber sozusagen das menschliche Geschlecht konnte durch Reproduktion unendlich werden. Ja? Jetzt ist die Möglichkeit, wir wissen, medizinisch und genetisch gegeben, dass wir sozusagen auch ohne sexuellen Akt, ja, uns reproduzieren können. Ja? Jetzt ist genau Ihre These, glaube ich, ist richtig zu sagen, in dem Zeitalter, wo Sex keine reproduktionstechnische Notwendigkeit mehr hat, ja, dann ist das zum ersten Mal reiner Sex. Ja. Was das bedeutet, klarerweise, diese Tristesse, ja, die da herauskommt, ja, die schildern Sie ja, ziemlich eindeutig. Ja. Und es finde ich dann merkwürdig, dass die Leute, ja, die hier lesen müssen, ja, dass das eben sie eben, dass ihre Auffassung eben das reine Sex eben gerade zeigt, der Verlust dieses Horizontes, ja, dass das ja eben damit zu tun hat, eben die Fundamente sozusagen in Revision zu bringen, die Fundamente des Humanen. Damit ist ja noch berührt die Frage, die Sloterdijk hingewiesen hat, dass wenn wir in ein Zeitalter eintreten, ja, wo die biologische Unsterblichkeit, ja, sozusagen als Geschlecht, ja, Möglichkeit, im Horizont des Möglichen auftaucht, wird nicht nur die Metapher des Todes, sondern auch die Metapher des Lebens berührt. Ja. Und das ist, glaube ich, was im Roman so einen Tumult auslöst, ja, dass er eine Vision des Lebens und des Lebensmöglichen, ja, darstellt, ja, eben auf der Grundlage dieses veränderten Begriffs des Sterbens.
Je suis assez d'accord avec M. Sloterdijk quand il fait remarquer que l'idée de faire un enfant ensemble apparaît presque comme du communisme délirant.
Zu zweit sich zusammenzutun, um ein Kind zu machen, ist ja schon fast Kommunismus heute. Und ich möchte dem noch hinzufügen.
C'est presque le cas aussi pour la sexualité. Enfin,
das gilt ja schon fast für den Sexualakt.
Indiscutable des Occidentaux de ne plus réussir à faire l'amour ensemble.
Enfin, dass sie das nicht mehr zusammen hinkriegen.
C'est un phénomène assez frappant.
Faire l'amour, also schon frappierend.
Donc il y a une tendance à une espèce de professionnalisation, en quelque
eine
sorte, de la sexualité.
Neigung zu einer gewissen Professionalisierung der Sexualität.
Enfin bon, pour le
oder anders.
Pour dire les choses un peu crûment,
ein bisschen unbehauener zu sagen.
J'ai l'impression qu'on va vers une situation où ne feront plus l'amour que ceux qui sont bons pour ça, quoi. Ceux qui sont doués.
Donc,
la difficulté de la rencontre. Bon. C'est. Enfin, j'ai peur que la disparition.
Angst.
La baisse tendancielle de l'amour, quoi,
das
en fait.
Diese tendentielle baisse der Liebe.
Pour employer un autre mot à la place de communisme, enfin.
Statt Kommunismus etwas anderes zu
communisme
sagen.
À l'intérieur de couple,
Kommunismus
amour,
in der Paarbeziehung.
Aura pour Liebe tendance, aura pour conséquence plutôt une disparition progressive du sexe.
Der Sex
à tout du moins du sexe à plusieurs.
Zumindest der zu mehreren.
Donc,
also,
je ne suis pas très, très optimiste.
Ich bin da nicht so wahnsinnig optimistisch.
Sur ce plan.
In diesem Punkt. Und
parce que la question qui m'avait été posée au départ, c'est pourquoi j'ai fait scandale pour des questions sexuelles. Moi, je pense que c'est en.
C'est
en grande partie.
Nun, im Grunde.
À cause de l'illusion qu'ont les Français sur eux-mêmes d'avoir une vie sexuelle épanouie. Parce que les
Franzosen
et
Französinnen sich gerne machen, dass sie ein gut entwickeltes und entfaltetes Sexualleben hätten. Die mögen das gar nicht anders hören.
Dass man ihnen sagt,
da klafft doch einiges zwischen Wunsch und Realität auseinander. Das mögen sie nicht.
Und
das hat mich ein bisschen mobilisiert. Und da habe ich paradoxerweise.
Il a été possible de faire un scandale sur un plan sexuel avec ce roman qui ne comporte pas tant de sexe.
So etwas einen Skandal zu machen, ein Roman, der überhaupt keinen Sex enthält.
Das kommt aber woher? Vanité latine, peut-être.
Dieser mediterranen Vanitas vielleicht.
Aber rein literarisch, Ihren Roman unterscheiden literaturtechnisch von einem Roman wie Liaison d'Argereux. Welche Elemente fehlen bei Ihrem Roman? Was würden Sie den Unterschied beschreiben? Zwischen dem Roman Liaison d'Argereux und Ihrem Roman?
En fait, je l'ai pas lu.
Das Ding habe ich nicht gelesen.
Monsieur Finkelgrat, je vais adresser votre intervention.
Ah, d'accord. Donc, alors, attendez. Oui, oui.
Ich glaube, Sie haben natürlich recht mit der Bemerkung, dass die Kunst in dieser Ausstellung etwas zu tun hat mit Heideggers Gestell, also dieser technische Konstruktivismus. Aber es ist nicht eine Illustration heureux, es ist keine glückliche Illustration, es ist eher eine traurige Illustration. Genau, also da stimme ich mit Hülbeck überein, diese Kunst zeigt eher eine traurige Illustration, ja, in der technischen Konstruierbarkeit. Aber die Frage, die Sie erhoben haben, scheint mir sehr wichtig, nämlich wie weit kann eine technische Konstruktion, die sich ja so definiert, wie ich erwähnt habe. Wir sind heute, der menschliche Körper ist das Programm eines Organismus, das mit den Mitteln seiner eigenen Bestandteile, das sind seine Organe bis zu seinen Genen, sich modifizieren kann. Das ist das Theorem der technischen Konstruierbarkeit. Ja? Ein Organismus, der sich selbst umprogrammieren kann. Das heißt, er schwebt in der Tat zwischen den beiden Polen. Einerseits die Freiheit des Indeterminismus, ja? Andererseits bleibt im Deterministischen im Rahmen seines Programms. Ja? Und Sie erheben, glaube ich, die Frage, ob dieser Vorgang der Umschreibung selbst schon Rassismus ist. Ja? Das ist ja, glaube ich, die Frage, die Sie zentral erhoben. Ja? Ich bin bisher der Auffassung gewesen, dass die Möglichkeit des Umschreibens, ja, des Körperprogramms durch den Körper selber, ja, eher vom Rassismus befreit. Ja, ja. Also eine Identität, die auf Körperpolitik aufgebaut ist, die der Natur mir aufzwingt, ja, die Geschlechtspolitik, dass ich als Mann geboren werde, als Weißer, ja, ja, das ist ja der Determinismus der Natur. Ja, ja. Und wie kann ich uns an Themen drinnen? Das ist die Frage. Und ob das mit Rassismus tut oder nicht, das ist, was ich nicht so fragen würde. Und auch Peter
Slotter. Accusé personnellement personne de racisme en l'occurrence. Simplement ce que vous venez de dire prouve bien selon moi que toute une part de la pensée aujourd'hui et donc de l'art vit en quelque sorte une sorte de symbiose, d'osmose avec la technique au sens que Heidegger a donné à ce terme, donc avec le Gestell. S'il est vrai qu'on ne peut qu'éprouver un malaise à certaines de ces combinaisons vidéo, etc., vous dites vous-même que de toute façon, il y a dans cette programmation, dans cette construction de l'homme, quelque chose qui correspond à sa vocation essentielle, précisément résister à tout ce qui lui est imposé. Et donc, de ce point de vue-là, vous associez, et vous associez les artistes à ce mouvement.
Donc,
ça plaide pour le constat que je voulais faire, le moment que nous vivons, peut être interprété comme la fin de la querelle des anciens et des modernes. C'était comme si les modernes n'occupaient plus le champ de la modernité. Au moment même peut-être où ils n'ont plus tout à fait les grandes illusions de lumière, ils n'ont pas. Il n'y a plus de place pour autre chose, la nostalgie, la mélancolie, l'amour du monde en tant qu'il n'est pas le technosome, et de la nature peut-être justement. Alors, bon, ça c'est le premier point, la première remarque que je voudrais faire. La deuxième, elle concerne simplement le concept de construction. Mon étonnement, c'est que l'on puisse aujourd'hui, avec une telle, pas forcément un tel enthousiasme,
mais une telle aisance, confier
le destin de l'humain au concept de
construction. Diesem Konzept der Konstruktion anvertrauen möchte. Houellebecq sagte das gerade auch. Er mochte das 20. Jahrhundert nicht so wahnsinnig. Er hat seine Gründe dafür.
On peut dire que toute une partie de l'horreur du XXe siècle a été placée sous le signe de la construction. C'est le siècle de la construction. La construction de l'humanité. Alors une construction idéologique. Mais le communisme comme construction idéologique, c'est un rêve du clonage avant le clonage.
Das müsste man mal metapherhaft darstellen können, diesen Kommunismus. Auch den sexuellen Kommunismus. Mir gefällt das. Aber wir alle wissen, dass das auch diese großen Konstruktionen von Menschen sind, wo die Einzelnen zu Rädchen in einer Maschinerie werden, je nach den Bildern, die man betrachtet, oder der Entwicklung eines Traums von der allgemeinen Austauschbarkeit. Man kann auch sagen, es ist das Jahrhundert der Arbeit, des Arbeites im Sinne von Jünger, wo der Mensch austauschbar
Il y avait des soldats, il y avait un nom. Ça veut dire qu'il existe comme remplaçant. Pourquoi serait-ce simplement le soldat? Non, ça doit être le travailleur.
Et ce rêve-là, il s'est
réalisé au XXe siècle sous diverses guises, de diverses façons.
Et donc,
mon étonnement, c'est de voir à peine l'idéologie épuisée sous toutes ses formes, que la technique reprend à son compte
la construction.
construction, le projet de construction, et qu'on fonce tête baissée. Je pense que, pour moi, l'urgence, c'est un tout petit peu d'arracher l'humain à la construction, d'arracher ce que nous savons de l'humain, d'arracher l'idée de l'humain au concept de construction. Et je citais Anna Arendt parce qu'il y a quand même chez elle une articulation très étrange, justement, de... Comment dire ? Alors, pour utiliser des termes philosophiques un peu scolaires, un peu conventionnels, mais disons de la nature de la liberté. Parce que quand elle dit la capacité d'accomplir des miracles appartient à l'homme, l'homme, c'est le commencement. Elle cite saint Augustin. Avant l'homme, il n'y avait pas de commencement, c'est pour qu'il y ait un commencement qu'a été créé l'homme. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit bizarrement que la faculté de commencer s'enracine dans la natalité. Or, la natalité, c'est un événement qui échappe à l'homme. C'est un événement qui échappe à ceux qui font un enfant, parce que de toute façon, ils ne savent pas bien l'enfant qu'ils font. Et c'est un événement qui échappe à celui qui naît. Donc, il y a un enracinement, si vous voulez, de la liberté dans ce qui échappe. Dans ce qui n'est pas maîtrisé. Il y a un lien de la nature et de la liberté, de l'immaîtrisable et du commencement et de la liberté. Et à tous les niveaux de son œuvre, on retrouve cette ambiguïté, puisque quand elle parle de l'éducation, elle édifie son idée de l'éducation tout entière sur un paradoxe. L'éducation, dit-elle, doit être conservatrice. L'éducation doit être conservatrice pour permettre à l'enfant, justement, de développer ses capacités révolutionnaires. Sa possibilité de commencer. Donc nous sommes sur un autre plan, sur celui de, nous sommes sur le plan de la culture, mais là encore, il y a une articulation au fond que nous avons un tout petit peu oublié. Si vous voulez, il me semble précisément que lorsque la nature est totalement cannibalisée par le technocosme, il risque d'arriver quelque chose d'irréparable à l'humain.